Genau, mein Name ist Stefanie Joachim. Ich arbeite hier in Bochum am Knappschaftskrankenhaus an der Augenklinik und leite dort, wie schon erwähnt wurde, die Forschungsabteilung. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Augenerkrankungen, aber das Glaukom, was Sie auch unter dem Begriff grüner Star kennen, ist eins unserer besonderen Anliegen. Und wir sind nicht die Einzigen, die uns für die Erkrankung interessieren. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das ist von Santiago Cajal, der schon 1894 diese Retina durch sein Mikroskop, also wir haben jetzt ein bisschen aktualisiertere Fassungen am Knappschaftskrankenhaus stehen, aber der schon damals durch sein Mikroskop sich die Retina, die wir als Netzhaut kennen, angesehen hat. Und man sieht, Sie sehen da oben sind die Photorezeptoren und die verschiedenen Schichten bis runter zu den Ganglienzellen. Das sind Nervenzellen in der Netzhaut, die uns fürs Glaukom eben besonders interessieren. Er konnte das damals schon erforschen, war im Prinzip so der Begründer der modernen Neurowissenschaften und hat sich auch mit der Retina beschäftigt. Inzwischen ist das natürlich noch mal weiter und genauer erforscht. Und Sie sehen hier so einen Querschnitt durch das Auge. Und was beim Glaukom wichtig ist oder was eben betroffen ist, sind diese Nervenzellen, die er damals schon gezeichnet hat, die retinalen Ganglienzellen. Sie sehen das oben in Englisch. Und das Spezielle ist, dass das eigentlich ein Teil vom entwicklungsgeschichtlich zum Gehirn gehört. Also das sind Nervenzellen und da ist eben das Schwierige oder das Spezielle, wenn die beschädigt sind, können die sich nicht so gut wieder regenerieren. Also wenn die ganz kaputt sind, dann sind die kaputt. Wenn die geschädigt sind, können wir eventuell noch was machen. Und da versuchen wir natürlich anzusetzen oder möglichst früh schon. Und auch die Nervenfasern, die dann in diesem Sehnerv weiterwandern Richtung Gehirn, das sind die Sachen, die beim Glaukom betroffen sind. Und das ist ja schon am Anfang angeklungen. Jetzt sprechen wir vom Glaukom meistens, wir Augenärzte. Sie kennen aber auch den Begriff grüner Star. Wo kommen eigentlich diese Begriffe her? Da wollte ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, weil wir sind in Deutschland tatsächlich eines der wenigen Länder, die diese unterschiedlichen Begriffe für ein und dieselbe Erkrankung verwendet. Also Glaukom und grüner Star ist wirklich das Gleiche. Und jetzt verwirre ich Sie hoffentlich nicht alle, aber nicht mit dem grauen Star, mit der Eintrübung von der Linse verwechseln. Das ist ganz was anderes, das kann man auch anders behandeln. Und Star hat man früher einfach Augenerkrankungen genannt. Man nannte auch die Star, Stechen war früher die eingetrübte Linse zu entfernen, als man so noch in den Anfängen der Augenheilkunde war. Und grüner Star hat man gesagt, weil wenn man einen akuten Anfall, Glaukomanfall hat, wo der Druck im Auge ganz hoch ist, dann sieht das manchmal so grünlich schimmernd aus. Und daher kam früher der Begriff grüner Star und daher kommt aber auch der Begriff Glaukom, der international und auch in der Fachliteratur eben verwendet wird, von diesem grünlich schimmernden, so wie man das ist ein Bild von meiner Kollegin hier aus Frankreich, wie man das manchmal so beim Meer sieht. Also daher kommt der Begriff, deswegen haben wir in Deutschland eben historisch zwei Namen für ein und dieselbe Erkrankung. Aber was ist jetzt eigentlich das Glaukom oder was macht es so speziell oder auch so schwierig manchmal für den Betroffenen und auch für den Augenarzt? Es ist, kann eben gefährlich sein, weil das Glaukom keine Erkrankung ist, die mit speziellen Schmerzen einhergeht normalerweise. Die Erkrankung ist, wenn die anfängt, dann ist das ein langsam schleichender Prozess, wo es sozusagen mit der Sehfähigkeit immer schlechter wird und unser Gehirn tut sein Möglichstes, das zu kompensieren, uns da eigentlich natürlich zu helfen, dass wir noch weiter sehen können und dadurch vertuscht das oft am Anfang die Erkrankung etwas. Das heißt, wenn man nicht sowieso regelmäßig zum Augenarzt geht für Kontrollen, gerade ab einem gewissen Alter, dann kann das sein, dass man schon seit Jahren Glaukom hat, bis man es wirklich dann entdeckt. Und das ist natürlich schwierig, weil, wie ich schon gesagt habe, die Nervenzellen in der Netzhaut, die beim Glaukom betroffen sind, eben wie auch Zellen im Gehirn, nicht regeneriert werden können, wenn die komplett zerstört sind, diese Zellen. Und das heißt, wenn wir dann eine Sehverschlechterung schon haben und zum Augenarzt gehen, dann versuchen wir natürlich unser Möglichstes, dass das sich nicht weiter verschlechtert, aber ein gewisser Schaden ist dann eventuell schon passiert. Deswegen ist es wirklich sehr wichtig, dass man eben regelmäßig zum Augenarzt geht, gerade im fortgeschrittenen Alter, weil man die Erkrankung dann ja öfters haben kann. Wie sieht das jetzt aus? Also in Deutschland ist immer gar nicht so bekannt, sind wirklich auch 1 Million Menschen ungefähr vom Glaukom betroffen, das ist gar nicht so wenig, die eben grünen Star haben. Und wie gesagt, Man kann von der Erkrankung auch erblinden und das wäre natürlich nicht so gut. Und jeder Zweite weiß gar nicht, dass er ein Glaukom hat. Oft dauert es bis zu ungefähr so 10 Jahre, sagen wir, bis die Beschwerden so stark sind, dass man von sich aus zum Augenarzt geht und dann das Glaukom diagnostiziert wird. Und das ist hier mal eine Abbildung aus einer Übersichtsarbeit. Da geht es um die häufigste Form, das primäre Offenwinkelglaukom. Je röter, desto mehr. Aber was sehr ernüchternd war, fand ich zumindest, dass eben auch in Europa wirklich 50% der Glaukome nicht erkannt sind im Moment. Und das bei unseren Gesundheitssystemen hier. Also es ist wirklich auch ein globales Problem, dass wir die Erkrankung oft erst spät erkennen. Und genau, was sind jetzt aber Risikofaktoren? Ich habe ja schon gesagt, das ist eine Erkrankung des Alters. Man sagt, dass man so ab 40 Jahre ungefähr 2,5% ein Glaukom haben, mit 75 Jahren sind es schon 8% eigentlich, genau. So ab dem Alter 60 Jahre oder so steigt die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, ein Glaukom zu haben, einfach durch das Alter eben an. Wenn Sie eben einen hohen Druck im Auge haben, das ist wirklich neben dem Alter einer der Hauptrisikofaktoren, das kann man beim Augenarzt messen, kann auch dazu führen, dass Sie eher ein Glaukom bekommen, aber auch gewisse Durchblutungsstörungen oder Kurzsichtigkeit oder auch bestimmte genetische Faktoren können eine Rolle spielen oder je nachdem, wo sie eben leben. In Asien tritt mehr das, gehe ich gleich nochmal drauf ein, auf diese Form das Normaldruckglaukom auf, in Afrika eher primäres Offenwinkelglaukom, das kann auch eben reinspielen. Und tatsächlich, wenn jemand in der Familie schon am Glaukom leidet, dann, also jemand, mit dem sie verwandt sind, dann ist natürlich das Risiko auch nochmal ein bisschen höher, dass sie eine Glaukomerkrankung bekommen können. Jetzt habe ich viel über das Glaukom geredet. Was ist das jetzt genau? Ich habe schon gesagt, es ist wirklich eine der häufigsten Erblindungsursachen weltweit und auch in Deutschland die zweithäufigste Erblindungsursache aktuell. Es ist wirklich eine chronische Erkrankung. Das, was wir im Moment machen, kann die Erkrankung verlangsamen. Wir können das aktuell nicht heilen. Und wie ich erwähnt habe, ist eben der Sehnerv und auch diese Nervenzellen in der Netzhaut sind betroffen. Die werden beschädigt, die können dann absterben und dadurch kommt es eben zu einer Verschlechterung der Sehfähigkeit. Der Augenarzt sagt, dass das Gesichtsfeld eingeschränkt wird. Was das einfach heißt, ist, dass sie bestimmte Bereiche vielleicht nicht mehr sehen können. Zeige ich Ihnen gleich nachher nochmal ein Bild dazu. Jetzt nochmal kurz zum Hintergrund zu den Formen, was es auch ein bisschen kompliziert eben macht, dass was Sie meistens, wenn Sie was vom Glaukom hören, geht es meistens um das sogenannte primäre Offenwinkelglaukom. Das haben so 60-80% der Patienten. Das ist das, wo Sie den hohen Druck im Auge haben und den typischen Glaukomschaden an den Nervenzellen und an den Axonen. Es gibt aber auch Patienten, die diese Glaukomform haben, ohne dass der Druck im Auge erhöht ist. Das heißt, dass dann die Druckmessung beim Augenarzt normal ist, aber sie die Schädigungszeichen haben und man die dann in der Untersuchung sehen kann. Es gibt auch ein angeborenes Glaukom, das ist allerdings glücklicherweise recht selten. Und dann gibt es noch sogenannte sekundäre Glaukomformen, die aufgrund anderer Erkrankungen auftreten. Aber das sind auch Sachen, die so im einstelligen Prozentbereich sind. Das heißt, die meisten Patienten haben so ein primäres Glaukom. Und was ich vorher kurz erwähnt habe, woher der Name kommt, das ist eigentlich der sogenannte Glaukomanfall. Das ist ein wirklicher Notfall, wo Sie ins Krankenhaus gehen müssen. Da steigt der Druck im Auge auf einmal ganz stark an. Da haben Sie wirklich oft meist auch starke Schmerzen. Sie können da nichts mehr sehen, Ihnen ist schlecht oder so. Da müssen Sie wirklich ganz schnell zum Augenarzt, dass man Ihnen schnell helfen kann. Alle anderen Formen sind die chronischen Glaukomformen, die man natürlich auch entsprechend behandeln muss, wo man regelmäßig zum Augenarzt gehen sollte. Aber der Glaukomanfall ist sozusagen ein akutes Geschehen, wo der Druck ganz hoch geht, viel höher als bei der chronischen Erkrankung. Dann hatte ich jetzt schon erwähnt, dass es durch den Untergang von den Nervenzellen in der Netzhaut zu einer Sehverschlechterung kommt. Das heißt, zeigen wir mal hier gerne so ein Beispiel, das wäre das Bild, was wir alle sehen am Straßenrand. Jetzt haben Sie eine Glaukomerkrankung, dann sagte ich ja schon, das Gehirn versucht das zu kompensieren. Das heißt, das Gehirn zeigt Ihnen vielleicht Sachen an, die daneben sind, wo Ihre Nervenzellen untergegangen sind. Da wird diese Information nicht mehr weitergegeben, dass da ein Warnschild ist oder diese Dame und Sie sehen das nicht mehr genau oder irgendwann auch gar nicht mehr und Ihr Gehirn glaubt vielleicht, dass da auch Straße ist oder so. Das macht so gefährlich, deswegen wenn sie ein fortgeschrittenes Glaukom haben, viele Nervenzellen schon untergegangen sind, ist man oft eingeschränkt im Alltag. Man muss wirklich aufpassen, sehe ich noch genug, dass ich Auto fahren kann, aber auch sehe ich die Kante vom Fußweg und Ähnliches. Also hier wirklich aufpassen und das auch immer mit dem Augenarzt besprechen. Wie kann man jetzt das Glaukom behandeln? Ich habe schon gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man so früh wie möglich diagnostiziert wird, dass wir dann mit der Behandlung ansetzen können, damit die Sehfähigkeit, die noch vorhanden ist, eben erhalten bleibt. Und bei allen Therapien, die zugelassen sind für das Glaukom, ist es so, dass wir eigentlich den Augeninnendruck, also diesen Druck im Auge senken. Und das ist tatsächlich so, unabhängig davon, ob Sie dieses Glaukom mit dem hohen Druck im Auge haben oder zum Beispiel auch die Sonderform mit dem normalen Druck. Wir senken immer den Augeninnendruck. Therapie der ersten Wahl in Deutschland ist normalerweise, bestimmte Augentropfen zu geben, die Sie, so wie der Arzt Ihnen das gesagt hat, mehrmals am Tag normalerweise nehmen. Da ist es auch sehr wichtig, dass man die eben richtig tropft und auch regelmäßig. Weil, wie gesagt, Sie haben zwar keine Schmerzen durch die Erkrankung, aber wenn Sie sagen, ach, ich nehme die Woche mal nicht, weil das juckt oder so, ist das natürlich schlecht. Der Augendruck muss ja immer gesenkt sein, damit Ihre Nervenzellen geschützt sind. Man kann auch Laserverfahren anwenden, die auch helfen, sozusagen den Abfluss des Kammerwassers zu verbessern und so auch den Augendruck senken. Und das sind normalerweise die Verfahren, die man am Anfang verwendet. Wenn das Glaukom weiter fortschreitet, kann man operieren. Es gibt minimalinvasive Operationsverfahren, das ist auch für noch nicht so stark fortgeschrittenes Glaukom. Und dann gibt es noch die klassische Glaukomoperation, die man normalerweise im sehr fortgeschrittenen Stadium oder fortgeschritteneren Stadium der Erkrankung macht. Das so ein bisschen zu dem Hintergrund, aber ich will Ihnen natürlich auch noch so ein bisschen erzählen, wie es mit dem Glaukom vielleicht weitergeht oder was man dazu noch alles untersucht und erforscht. Und dann zeige ich Ihnen jetzt leider hier so eine etwas kompliziertere Folie. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass der Augeninnendruck ganz entscheidend und einer der Hauptrisikofaktoren für das Glaukom ist, der in der grünen Box da rechts oben ist. Der durch den hohen Druck kann es eben zu einer mechanischen Schädigung an den Nervenzellen in der Netzhaut kommen. Aber es gibt auch leider noch andere Faktoren, die beim Glaukom eine Rolle spielen. Wir sprechen tatsächlich von einer multifaktoriellen Erkrankung, also wo viele Faktoren mit reinspielen können. Das ist auch eben eine Ischämie oder Hypoxie oder auch Entzündungen können reinspielen oder eben veränderte, also immunologische Veränderungen. Und das ist was, womit wir uns hier am Knappschaftskrankenhaus auch sehr intensiv damit beschäftigen, die Bedeutung dieser immunologischen Veränderungen für das Glaukom. Da wollte ich Ihnen so zwei, drei Bilder aus der Forschung und wie man das vielleicht später therapeutisch nutzen kann, gleich auch noch zeigen. Aber wie gesagt, die Pathogenese insgesamt ist noch nicht ganz verstanden. Das macht es natürlich immer sehr schwierig, so eine chronische Erkrankung dann auch zu behandeln. Und wie gesagt, alle Therapien, die wir im Moment haben, helfen sehr gut, dass sich Ihre Erkrankung nicht verschlechtert, aber man kann die Erkrankung halt bisher nicht heilen, das Glaukom. Deswegen muss man dann sozusagen ins Labor gehen und Sachen erforschen und wie andere Arbeitsgruppen auch, werden sehr verschiedene Ansätze verwendet, um das eben zu untersuchen. Wir arbeiten mit verschiedenen Zellen, die beim Glaukom betroffen sind oder auch mit Retinakulturen oder auch mit verschiedenen Tiermodellen. Ich zeige Ihnen mal noch was zu den immunologischen Veränderungen bei Patienten. Das ist Studien, die tatsächlich Ergebnisse an Glaukompatienten, Studien, die an der Uniklinik gemacht wurden. Viele von den Arbeiten sind hier aus Mainz und zwar haben die damals festgestellt, dass jeder von uns hat Autoantikörper, die brauchen wir auch, die sind Teil unserer Immunabwehr. Aber dass diese Autoantikörper, die wir in unserem Blut haben und auch im Kammerwasser, das ist eine Flüssigkeit, die wir im Auge haben, die auch so für den Druck im Auge mit zuständig ist, dass die bei Glaukompatienten verändert sind. Das heißt, es kommt hier zu Veränderungen in dieser Immunabwehr. Antwortmuster, sage ich mal, bei den Glaukompatienten, was man so bei Gesunden nicht kennt. Also irgendwas, eine immunologische Veränderung scheint da auch vorzuliegen. Man hat auch bei Glaukomaugen veränderte Proteine eben gefunden und auch das Komplementsystem, was auch zu diesem Komplex der Immunsystem mit dazu rechnen würde, da gibt es eben auch Veränderungen beim Patienten. Ich zeige Ihnen hier drüben mal so einen Graph und Sie sehen da so eine Linie, ich hoffe, man kann es hinten noch sehen, in Rot. Das ist so ein ganz kompliziertes Muster, das sind gesunde Probanden. Und die schwarzen sind Patienten mit primären Offenwinkelglaukom, also eine ganze Gruppe. Und ich habe mal so drei Boxen drumherum gelegt. Das sind Antikörper, die sind bei den Glaukompatienten verändert. Die sind höher als bei den Gesunden. Also hier ist irgendwie eine Veränderung. Und jetzt hatten wir uns dann die Frage gestellt, sind diese Antikörperveränderungen, weil die Patienten seit langem ein Glaukom haben und dann das Immunsystem, der Körper reagiert, weil da Zellen absterben und so weiter. Oder gibt es vielleicht immunologische Veränderungen, die da sind und man deswegen höheres Risiko hat, ein Glaukom zu bekommen oder das eher bekommt. Jetzt die Frage, wie man das untersucht. Was war zuerst da? Also die Antikörperveränderungen oder das Glaukom? Da müssen wir eben auf die experimentelle Forschung zurückgreifen, anders können wir das nicht rausfinden. Und wir haben ein sogenanntes autoimmunes Glaukommodell, das wurde von Marty Wex aus den USA zum ersten Mal beschrieben und das wird eben auch in Mainz und jetzt auch hier in Bochum verwendet. Und da verwenden wir sozusagen so okuläre Antigene, also Veränderungen, diese Bestandteile, Proteine, die bei den Patienten verändert sind. Wir injizieren das im Tier und sehen uns dann das Auge an und wir sehen tatsächlich, dass bestimmte dieser Veränderungen, die wir vorher beim Patienten gefunden haben, auch im Tier einen Schaden an den Sehzellen von der Netzhaut und auch an den Axonen auslösen können. Und was an dem Modell eben sehr speziell oder besonders ist, gerade zu den anderen Modellen, die zurzeit in der Forschung verwendet werden, ist das hier. Ich habe Ihnen erzählt, dass die meisten Patienten einen hohen Druck im Auge haben. Aber viele haben auch einen Normaldruck. In der Forschung konzentriert man sich aber zwar meistens auf den hohen Druck. Und dieses Modell, was sich die immunologischen Veränderungen anguckt, hat eben keine Druckveränderungen. Da sehen Sie Tiere von der Kontrollgruppe und der Glaukomgruppe und das sieht sehr gleich aus. Also Augendrücke sind etwas anders bei Tieren als bei Menschen, also da bitte nicht wundern. Aber man sieht, dass das sehr nah zusammen ist. Und das ist das Spezielle an dem Modell, dass es wirklich auf das Normaldruckglaukom abzieht. Und was wir eben festgestellt haben, was ganz interessant ist, dass diese Tiere autoreaktive Antikörper entwickeln. Das heißt, das sind Antikörper, die sich gegen das Gewebe richten, das beim Glaukom betroffen ist. Und zwar sind das so Schnitte durch die Netzhaut. Und ganz oben sind immer die Zellen, die beim Glaukom betroffen sind. Die retinalen Ganglienzellen heißen diese Nervenzellen. Und da sehen Sie hoffentlich so braune Ablagerungen bei der Glaukomgruppe. Das heißt, hier können diese Antikörper binden. Und wenn man das im Zeitverlauf der Studie anguckt, sehen Sie, dass die Glaukomgruppe so ansteigt. Das heißt, diese autoreaktiven Antikörper nehmen zu. Das heißt, im experimentellen Modell ist das halt so, dass wenn man so ein Ungleichgewicht in der Immunreaktion sozusagen hervorruft, dass die Tiere diese autoreaktiven Antikörper bilden, dass es dann zum Schaden an Netzhaut und Sehnerv kommt. Und was wir dann untersucht haben, ist, dass auch kleine Immunzellen, sogenannte Mikrogliazellen, schon sehr früh in den Erkrankungen aktiviert werden, oft bevor wir den glaukomtypischen Schaden schon sehen können. Das ist nur mal hier so ein histologischer Querschnitt und da sind die mit speziellen Markern eben angefärbt. Dann können Sie sehen, dass das 14 und 28 Tage im Modell ist und dass man nach 14 Tagen schon eben so einen hohen Wert von den Immunzellen sehen kann. Und was ganz interessant für uns war, dass man, jetzt sehen wir hier sozusagen, das ist jetzt nur diese Ganglienzellschicht, also die Nervenzellen, die bei dem Glaukom betroffen sind, dass wir wirklich teilweise diese Immunzellen, das ist die rote Zelle, so um beschädigte Ganglienzellen drumherum sehen, sie die vielleicht entfernen oder so und da auch so Antikörperablagerungen sehen. Das heißt, das scheint zumindest bei diesem Modell alles zusammenzuspielen und jetzt ist eben auch die Frage, spielt das auch bei den Patienten eine Rolle und können wir das auch perspektivisch eben nutzen, dass wir noch eine Alternative oder eine zusätzliche Option haben zur Drucksenkung, die wir ja schon durchführen, dass wir auch diese immunologischen Veränderungen angehen. Was wir zusätzlich noch untersucht haben, das Komplementsystem, so als Teil des Immunsystems, ist tatsächlich auch verändert. Da gibt es Untersuchungen sowohl bei Glaukompatienten und wir haben uns das auch im Modell angeguckt. Das ist ein relativ komplizierter Weg und am Ende vom Komplementsystem entsteht dieser Membranangriffskomplex, heißt er, und dann kommt es zur Zerstörung der Zelle. Und im Modell ist das tatsächlich so, ich zeige nur ganz kurz das Bild, aber im Prinzip das Wichtige ist, dass dieser Membranangriffskomplex zum Beispiel erhöht ist bei Glaukomtieren und dass man ähnliche Sachen tatsächlich auch eben bei Patienten mit Glaukom sehen kann. Man sieht da auch Veränderungen im Serum und auch in der Flüssigkeit im Auge. Und dann stellt sich jetzt die Frage, gibt es ja verschiedene Ansätze, kann man auch neuroprotektive Ansätze für das Glaukom eben verwenden? Gibt es hierzu was oder gibt es vielleicht in Zukunft hier Möglichkeiten, die man verwenden kann? Man hört ja immer, oder wenn sie sich mit der Erkrankung schon mal beschäftigt hat, dann hört man immer Nahrungsergänzungsmittel, bestimmte Ernährung, bestimmte andere Therapieansätze. Wie gut ist das? Was hilft das? Ich werde so ein bisschen ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen. Erstmal nochmal zu dem Komplementsystem. Kann man jetzt zum Beispiel, weil das ja hochreguliert ist, experimentell, aber auch bei den Patienten, wenn ich das jetzt hemme, kann ich dann vor dem Glaukomschaden schützen? Das sind jetzt natürlich erstmal Untersuchungen im Modell. Es gibt tatsächlich auch klinische Studien, die jetzt anlaufen, aber das ist natürlich alles noch in der Forschung zu Komplementtherapie. Da muss man natürlich schauen, wie gut ist das auch für Patienten anwendbar. Aber wenn man das experimentell verwendet, also im Tiermodell, und den Tieren so einen Antikörper gegen was vom Komplementsystem gibt und das vergleicht mit Tieren, die diese Behandlung nicht bekommen, aber ein Glaukom haben, sieht man dann Schutz oder nicht. In der Forschung guckt man sich dann natürlich wieder an, hat erstmal diese Hemmung von dem Komplementsystem überhaupt funktioniert. Ich hatte ja vorher gezeigt, dass dieser Membranangriffskomplex hochreguliert ist in dem experimentellen Glaukommodell. Und tatsächlich, wenn wir diesen Hemmer, wenn wir das Komplementsystem künstlich hemmen durch so eine Injektion ins Auge, dann sehen wir weniger von dem Membranangriffskomplex. Das sind die Therapiegruppen 1 und 2, da ist es signifikant weniger als bei den Glaukomtieren. Das ist eher so wie die Kontrollgruppe. Das ist natürlich ganz interessant, das hilft aber ja noch nicht fürs Glaukom. Und deswegen haben wir uns natürlich, im Modell kann man das halt gut machen, da kann man sich auch die Zellen in der Retina angucken. Die markiert man dann mit speziellen Markern und da sehen Sie jetzt so grün leuchten, das sind die Zellen, die beim Glaukom betroffen sind. Und diese haben wir wieder diese zwei Therapiegruppen, die heißen hier C5-1 und 2, das ist einfach der Antikörper, aber Sie sehen unten in so einem Graph, dass die ONA, das sind die Glaukomtiere, weniger Ganglienzellen haben und die Therapietiere signifikant mehr Zellen haben. Nicht ganz so gut wie die Kontrollgruppe, aber deutlich besser als die Glaukomtiere. Das ist schon mal sehr erfreulich. Allerdings muss ja von der Netzhaut auch noch eine Weiterleitung geben zum Gehirn, damit Sie dann wirklich was sehen können. Deswegen guckt man sich auch den Sehnerv an und da ist das kurz zusammengefasst vergleichbar. Auch da ist das Komplementsystem eben gehemmt. Das heißt, man hat sich wieder diesen Membranangriffskomplex angeguckt. Der ist bei Glaukom hoch und in den Therapiegruppen signifikant niedriger. Das heißt, man kann das hemmen. Das wirkt sich sowohl auf die Netzhaut aus, auch auf die Axone im Sehnerv aus. Und wenn wir uns dann den Sehnerv nochmal genauer angeguckt haben, da gibt es so bestimmte Färbungen, die man machen kann, um zu sehen, wie ist der geschädigt oder nicht und wie ist die Struktur vom Sehnerv. Und dann hat man mit zwei speziellen Färbungen gesehen, dass das beim Glaukom sozusagen immer erhöht ist. Also das ist so ein Scoring-System, also hoch ist immer schlecht in dem Fall, das ist krank. Und wenn wir die Behandlung machen, dann ist das signifikant besser. Das heißt, wir können in der Forschung schon mal einen Schutz, zum Beispiel durch so eine Inhibition von einem Komplementfaktor erreichen. Das heißt, eventuell kann man perspektivisch an diesen immunologischen Veränderungen oder auch an anderen Sachen, die es beim Glaukom gibt, ansetzen und auch eben die Zellen, also über eine Neuroprotektion, also die Zellen in der Netzhaut oder die Fasern im Sehnerv dadurch schützen. Wie ist das jetzt? Was gibt es jetzt wirklich, was man auch schon praktisch anwenden kann? Das ist ja jetzt natürlich noch alles im Labor. Das kann man nicht so nehmen, wenn man selbst vom Glaukom betroffen ist. Das können wir natürlich auch unseren Patienten nicht empfehlen. Da können wir nur sagen, da wird dran geforscht. Grundsätzlich wollen Sie ja mit Neuroprotektion die Nervenzellen schützen. Auch beim Glaukom ist es so, dass wir die Nervenzellen in der Netzhaut und auch die Nervenfasern, also die Axone im Sehnerv, die dann zum Gehirn gehen, schützen wollen. Im Moment können wir das eben sozusagen nur mechanisch machen, indem wir den Druck im Auge senken und dadurch versuchen, dass eben die ganze Struktur, die Nervenzellen gut erhalten bleiben. Es wäre natürlich toll, wenn wir zusätzlich noch was haben, um die weiter vor dem Schaden zu schützen, also zusätzlich zu der Drucksenkung. Und wie ich schon erwähnt habe, sind das natürlich jetzt alles experimentelle Forschungsansätze. So eine Maus oder so hat natürlich etwas ein anderes Auge, als wir das haben und so. Das macht es immer schwierig, das praktisch zu übertragen. Und dann muss man natürlich auch aufpassen, wir wollen natürlich auch keine Medikamente haben, die dann andere Nebenwirkungen machen und uns irgendwie anders beeinträchtigen, sondern es soll natürlich speziell dann gegen die Augenerkrankung wirken. Und es gibt schon einige Sachen auf dem Markt, wo man sagt, das ist auch beim Glaukom gut oder hilfreich. Die große Schwierigkeit ist, wenn man so in die Literatur schaut, dass es sehr schwierig ist, dazu große gute Studien zu finden. Es sind oft so Berichte, wo die Leute sagen, ich habe das genommen und dann ging es besser oder das hat geholfen zusätzlich zu der Therapie, die ich vom Augenarzt bekommen habe. Und es ist aber sehr schwierig eben beim Glaukom zu gucken, wie macht man eine Studie, weil ich habe ja erzählt, dass es eine langsam schleichende Erkrankung ist und bei so einer Erkrankung ist es immer schwierig, wie viele Jahre muss ich denn gucken, um zu sagen, dass die Therapie wirklich was hilft. Mit der Drucksenkung ist das was anderes, da nehmen Sie die Tropfen und dann kommen Sie nach ein paar Wochen wieder zum Augenarzt und der misst und sagt, super, es hat total, klappt total gut, der Druck ist jetzt in dem Bereich, den wir haben wollten, oder Sie gehen zur OP und dann haben Sie eine deutliche Drucksenkung. Bei diesen Sachen, wo wir die Nervenzellen schützen, ist das immer sehr schwer, das eben zu schauen, was hat wirklich gut geholfen, weil es ja eigentlich dann darauf ankommt, wie gut ist Ihre Sehfähigkeit, wie gut können Sie sehen, und da spielt vieles eine Rolle. Ich habe Ihnen mal so eine Übersicht mitgebracht an so Sachen, die es schon gibt und wo man sagt, okay, das ist auch beim Glaukom irgendwie hilfreich. Ginkgo ist, glaube ich, recht bekannt, kann man auch so als Tabletten einnehmen, sagt man, das ist antioxidativ, auch für das eine oder andere gut, muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man, was ist mit Nebenwirkungen und so, und auch Ginkgo ist zum Beispiel was, man sagt, das ist so ein Radikalfänger, aber wo es ganz schwierig ist, es gibt Berichte, dass es bei Glaukompatienten hilft, aber es gibt keine große Studie, wo das wirklich mit einer anderen Behandlung oder so verglichen wurde und was ist wirklich der Endzeitpunkt. Auch beim Coenzym Q10 sagt man, dass das zusätzlich vor oxidativem Stress eben hilft und auch beim Glaukom positive Auswirkungen hat. Wir selber haben das zum Beispiel untersucht, die Leonie Depp ist eine Doktorandin bei mir, dass wenn wir das so in Organkulturen geben, zum Beispiel, dass man dann einen sehr guten Schutz von den Nervenzellen hat. Aber das ist natürlich ein experimenteller Ansatz, weil sie geben ja die Sachen nicht direkt auf die Nervenzellen am Auge, sondern sie tropfen das Augen drauf oder außen drauf oder nehmen das als Tabletten. Auch da ist es so, dass das eine antioxidative Wirkung hat. Deswegen als Ergänzung für die klassische Glaukomtherapie, die sie nehmen, hilfreich sein kann, aber es wirklich wenig große klinische Studien dazu gibt. Das Citulin wird sehr diskutiert im Moment als ein Stoff, der die Nervenfasern, also die Axone im Sehnerv beschützen kann und auch regenerieren. Da gibt's, das soll so ein Membranstabilisator sein. Da gibt es auch einige Studien dazu, im Labor natürlich, aber auch in der Klinik, wo man sagt, das ist hilfreich. Und auch beim Vitamin B3 gibt es sehr gute experimentelle Studien, die sagen, das ist antioxidativ, antiinflammatorisch und schützt die Nervenzellen in der Netzhaut. Und da gibt es auch erste klinische Studien, die dazu laufen bei Patienten, unter anderem auch in Australien im Moment. Das sind alles Substanzen, die sehr vielversprechend sind, aber es fehlen noch die großen Daten, um zu sagen, okay, wie hilfreich ist das für das Glaukom. Aber es wird wirklich sehr viel an verschiedenen Substanzen geforscht. Ich habe Ihnen nur mal ein paar mitgebracht, was auch sehr diskutiert wird im Moment, oder das kennen Sie auch von anderen Sachen. Was ist mit bestimmten Diäten? Natürlich spielt eine gesunde Ernährung immer eine große Rolle und auch, ist auch fürs Auge gut. Und die Frage ist natürlich, kann so ein intermittierendes Fasten oder eine kalorische Restriktion wirklich therapeutisch ansetzen? Auch da ist es tatsächlich so, das haben wir auch gesehen, dass man sehr vielversprechende Erkenntnisse im Forschungsbereich hat. Aber das ist natürlich immer die Frage, inwieweit ist das in die Realität zu übertragen. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und sehr vielversprechend. Zusammenfassend muss man sagen, dass das Glaukom wirklich eine sehr komplizierte, multifaktorielle Erkrankung ist, weil es halt diese verschiedenen Formen auch gibt und wir noch nicht alles von der Erkrankung verstanden haben, wie leider bei vielen Erkrankungen. Und wir wissen aber sicher, dass eben wir einen fortschreitenden Untergang von den Nervenzellen und den Sehnervaxonen haben und dass wir da auf jeden Fall ansetzen müssen. Das heißt, das Entscheidendste im Moment ist, dass wir rechtzeitig eine Diagnose stellen und deswegen früh mit der Behandlung, mit der Drucksenkung anfangen können. Und ich denke, dass wir in bald zusätzlich natürlich zur Drucksenkung sicher auch neuroprotektive Therapien haben werden, die hoffentlich zusätzlich helfen können, gerade bei den Patienten, wo die Drucksenkung vielleicht nicht den gewünschten Erfolg haben. Genau, und dann bin ich am Ende meines Vortrags und danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit.